Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Sela, habt ihr ein bisschen Sela heute gehabt oder wart ihr doch wieder so in Action und busy? Weil das ist eigentlich so das, was uns ja auf dieser Freizeit beschäftigen soll. Klar, Freizeiten, das passt irgendwie nicht. Normalerweise ist man immer irgendwie in Action bei Freizeiten. Aber das ist doch der Wunsch, dass wir am Jahresende 2024 mal runterkommen. Einfach wirklich mal die Seele baumeln lassen. Aber insofern, dass wir uns zu Gott auch wenden, ihn auch besonders suchen. Und heute Abend geht es um einen Text, der ja perfekt zu der ganzen Geschichte passt, eigentlich so die Kardinalstelle schlechthin ist, Matthäus 11, 28 bis 30, Überschrift: Jesus verspricht uns Ruhe. Macht er wirklich, er verspricht uns das. Hört mal, ihr kennt das alles. Jesus sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich bete nochmal. Herr, wir haben alle Ruhe nötig in dieser Rast- und ruhelosen Zeit. Du weißt auch, wie wir heute Abend uns hier so befinden, wie wir drauf sind, auch ja, welche Unruhe wir vielleicht auch in uns haben. Möchte ich bitten, dass du uns begegnest, dass du uns wirklich zur Ruhe kommen lässt und manch einer vielleicht unter uns auch in einer echten Weise, sodass er dich, wenn es noch nicht geschehen ist, richtig erfährt und du wirklich Frieden im Herzen machst. Das bitte ich. Amen. Da war jemand, der hat festgestellt, dass die Menschen alles tun, egal wie absurd es eigentlich auch ist, um sich nicht ihrer eigenen Seele stellen zu müssen. Irgendwie muss man sich selbst betäuben. Und wenn wir uns nicht unserer Seele stellen und uns nicht um sie kümmern, dann wirkt sich das auf jeden anderen Aspekt unseres Lebens aus. Unsere Beziehung, unsere Gesundheit, unser gesamtes Wohlbefinden wird Schaden nehmen. Wenn wir unsere Seele ignorieren, dann verrottet unser Leben von innen, egal wie gut es von außen erscheinen mag. Ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat. So habe ich das von einem schlauen Menschen im Netz gefunden. Und was er auch noch gesagt hat, und früher oder später wird alles zusammenbrechen. Ich habe gestern so ein bisschen auch von mir selber erzählt, dass ich schon zweimal so ein Burnout in meinem Leben hatte. Nun gut, kann man sagen, Andi, du bist ja auch schon im fortgeschrittenen Alter, da darf man das auch mal haben. Aber ich weiß auch von so vielen sehr Jungen, die echt am Limit sind und kaputt und echt völlig down sind, und wünsche euch so sehr, dass ihr auch wirklich neue Kraft wiederbekommt, dass Gott euch begegnet. Vielleicht bei der Gelegenheit, lasst uns auch immer wieder besonders an unseren Live denken, für ihn beten. Gerade er hat auch viel Not und ja, er braucht auch wirklich unseren Beistand, dass wir ihn quasi durchbeten, auch durch eine nicht einfache Zeit. Aber nicht nur er, da sind auch viele andere, die auch mit manchen Herausforderungen zu kämpfen haben, auch psychischer Natur. Ist also nicht nur bei Älteren oder so, sondern auch schon bei ganz jungen Leuten ist das zu finden. Ja, manch einer hat also tatsächlich so seine Kämpfe. Und wie gerade hier schon angeführt, ist es natürlich dann besonders tragisch, wenn man nicht auf sich hört oder auch seine Seele oder das, was innerlich ist, einfach versucht zu betäuben, nicht darauf reagiert, wenn man die Seele vernachlässigt. Gerade das wollen wir hier auf dieser Freizeit eben nicht tun, sondern uns auch bewusst Jesus stellen und ihn bitten, auch uns zu begegnen. Und dazu ist dieser Text natürlich auch besonders gut, dass Jesus sich dem im Grunde entgegenstellt, all der Unruhe und der Rast- und Ruhelosigkeit, und dass er uns hiermit Mut macht, zu ihm zu kommen. Ist also eine ganz fantastische Einladung, die wir hier haben, wie sie größer und besser gar nicht sein kann. Und diese Einladung verändert unser Leben, denn er verspricht uns ja Ruhe. Nicht irgendwie, ja, vielleicht, eventuell, sondern ihr werdet Ruhe bekommen, die wir so nötig brauchen. Aber lasst mal genau den Text auf uns wirken lassen, was genau diese Einladung von Jesus beinhaltet. Es fängt ja an, so Punkt 1, kommt her zu mir. Und dann auch noch alle, klar, das alle ist dann so ein bisschen eingeengt, das sind halt die gerufen, die mühselig und beladen sind. Wir haben da nochmal so zwei kleine Bildchen rausgesucht, ich weiß nicht, hat es geklappt? Eine mühselige Person, die vermutlich auch völlig leer ist, weiß nicht, ob du dich da drin wiederfinden kannst. Das ist der beladene Typ, ja. Wenn wir beladen sind, wobei er, ja doch, die Zähne zeigen schon, er hat eine gewisse Anstrengung, aber es gibt vielleicht noch bessere, wo wirklich jemand so richtig am Limit ist. Und das andere war auch noch ganz nett, wo einer, fast den Stecker, habt ihr das auch mit diesem, Ja, ich wollte euch doch so ein bisschen hier noch mit kleinen Cartoons unterhalten. Ja. Also da ist jemand, gleich wenn das Bild klappt, der ist wirklich völlig fertig am Ende und weiß nicht, ob ihr das Gesicht von jemandem erkennen kann aus der Freizeitgruppe, der damit gemeint sein könnte. Vielleicht nach einer Nacht, die mit Spielen ausgefüllt war, dann sieht man auch so aus, ne? Wenn man nicht zur Ruhe kommt. Wie auch immer, Lasten zu tragen oder auch irgendwie leer, kraftlos, kaputt zu sein, so oder ähnlich schauen wir halt dann aus der Wäsche, sind kaputt. Aber die Einladung gilt eben an uns alle, die wir kaputt, die wir fertig sind. Und die Einladung, die spricht das größte Problem des Menschen an. Gut, das ist eigentlich das größte Problem. Wenn man so in die Runde fragt, jetzt nicht unbedingt bei uns, ihr werdet vielleicht da schon so ein bisschen tiefergehend darauf antworten, aber sonst werden die Menschen darauf antworten, ja, die größte Not, das ist die Kriegs- und Terrorgefahr in dieser Welt oder die Inflation, die sich doch so breit macht, die soziale Ungerechtigkeit, die Intoleranz, die Armut, ja, der Klimawandel natürlich, Umweltverschmutzung und verschiedene andere Dinge. Gut, da sagst du, ja, nee, so ganz so global denke ich gar nicht. Du hast mehr deine persönlichen Dinge im Blick. Die kaputte Beziehung, die dir das Leben schwer macht und die auch hier auf der Freizeit dich völlig down sein lässt. Oder auch deine Gesamtsituation, die Einsamkeit. Aber Jesus setzt hier tiefer an, wenn er von Mühsal und von Beladenheit des Menschen spricht. Denn was ist die eigentliche Ursache für den Hass, für die Ungerechtigkeit in der Welt, für all das, was dort kaputt ist, nicht nur Beziehungen, überhaupt was kaputt ist. Und um das zu verstehen, müssen wir erklären, warum Jesus überhaupt auf die Erde gekommen ist. Warum ist er als Retter gekommen? Kommen gerade von Weihnachten. Wir haben zum Beispiel Matthäus 20, 28, wo es heißt, gleich wie des Menschen Sohn nicht gekommen ist, sich dienen zu lassen, sondern damit er diene und sein Leben gebe, zum Lösegeld für viele. Warum ein Lösegeld? Ein Lösegeld ist eine Zahlung, um jemanden freizukaufen. Und das hat er getan. Jesus bezahlte mit seinem Leben. Es muss also eine Gefangenschaft für uns geben, aus der er uns herauskauft. Jesus nennt in Markus 2 noch einen weiteren Grund für sein Kommen. Da heißt es, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. Da wird es noch ein bisschen konkreter. Markus 2, Vers 17. Und damit drückt er deutlich aus, dass er die Herrlichkeit bei seinem Vater nicht verlassen hat, um die zu rufen, die sowieso schon meinen, alles gut drauf zu haben, gerecht zu sein, sondern er will vielmehr die einladen, die von sich selber wissen, dass sie Sünder sind. Und deshalb sagt Jesus auch in Lukas 19, des Menschen Sohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, Lukas 19, 10. Jesus hat also eine Mission, er kam, um, ja, das habe ich nun davon hier, entschuldigt, es kommen hier alle möglichen Meldungen reingeflogen. Ja, das hätte ich auch ausstellen können. Die lese ich euch noch nicht vor. Des Menschen Sohn ist gekommen, um zu suchen, zu retten, was verloren ist. Also Jesus hatte eine Mission, er kam, um sich selbst als ein Lösegeld zu geben, um Sünder zur Buße zu rufen und um zu suchen, zu retten, was verloren ist. Wir fragen nicht nach ihm und denken eh nur an uns. Das ist oft die Problematik, wie wir gestern Abend habe ich davon gesprochen. Wir beschäftigen uns mit so vielen Sachen, aber lassen Jesus außen vor. Erst wenn wir nicht mehr können, wenn wir in großer Not sind, dann schreien wir. Wir hier, aber auch die Menschen im Allgemeinen, das kennen wir auch. Gott, wo bist du? Warum hast du das zugelassen, wenn da irgendwie ein Flugzeugunglück zum Beispiel ist? Sonst fragt man nie nach Gott. Aber dann plötzlich, dann muss der liebe Gott herhalten. Tief in unserem Innern, da wissen wir genau, wer wir sind, denn unser Gewissen sagt es uns. Und Gottes Wort sagt es uns auch. Wir sind beladen. Und die Bibel nennt es Sünde, dieses Wort, was man oft nicht mehr hören will, leider auch in manchen Gemeinden schon nicht mehr, weil man denkt, mit diesem Wort verschreckt man die Menschen. Aber das ist das, was die Menschen hören müssen, was ihr Problem ist, dass sie Sünder sind, dass sie damit ein Problem vor Gott haben und diese Sünde hat Folgen und die Sünde muss auch bestraft werden. Sünde zerstört unser Leben, wir wissen das. Sie macht uns unruhig übrigens und friedelos. Das, was wir innerlich erleben, das sind Folgen der Sünde, wenn wir zerrüttet und kaputt und unruhig sind, wenn da kein Friede ist, weil wir eben mit Gott nicht im Reinen sind. Und die Bibel macht uns auch deutlich, aufgrund der Sünde ist sein gerechter Zorn auf uns Menschen. Das größte Problem, das wir als Menschen also haben, ist unsere eigene Sünde und Schuld mit entsprechender Konsequenz. Unsere Frage ist nicht so sehr, wie wird es Frieden in der Welt geben, sondern wie kann ich vor dem allmächtigen Gott bestehen? Wie kann ich vor ihn treten, wenn es einmal an der Zeit ist, wenn er mich abruft? Das ist die eigentliche Last und Mühsal, von der Jesus hier spricht. Nicht die Kriegs- und Terrorgefahr oder sonst was, sondern meine Schuld und Sünde vor Gott. Die Pharisäer und Schriftgelehrten der damaligen Zeit, die haben das Problem auch irgendwo erkannt, was sie vor Gott haben, aber sie haben das versucht, durch Halten von vielen Menschengeboten irgendwie dem entgegenzuwirken, um sich vor Gott besser zu machen. Und das führte zu großer Angst und Bedrückung. Es gibt ja viele kuriose Beispiele, was dort im alten Judentum da alles so an Gesetzen auferlegt worden waren. Da waren so viele, sagt man Joche, Mehrzahl, Jochs, keine Ahnung. Also so viel Belastung bei den Menschen darunter, sie wirklich nicht nur durch die Probleme, die sie so schon hatten, sondern das, was an Gesetzen noch auferlegt worden sind durch die Pharisäer und Schriftgelehrten, waren sie dann völlig fertig. Aber wir brauchen gar nicht so sehr in die damalige Zeit gucken, sondern das gibt es heute auch sehr oft, dass Christen versuchen, durch eigenes Bemühen, durch eigene Leistung, durch manche Gesetzlichkeit, sich irgendwie vor Gott gut darzustellen. Und irgendwie der Druck ist dann so groß, immer größer. Ja, sie wollen ja Gott gefallen. Gott hat unsere Seelen tatsächlich so geschaffen, dass sie ruhelos sind, bis sie ihre Ruhe, den Frieden in Gott finden, weil sie der Einladung folgen, von der wir gerade schon gehört haben. Und dabei ist es unschwer zu erkennen, dass diese Menschen nicht über einen roten Teppich wie die Stars in Hollywood marschieren, um sich dann den Fotografen zu präsentieren, um sich und ihre Leistung feiern zu lassen. Nein, die Jesus hier anspricht, kommen im Bewusstsein, dass sie vor Gott und vor Menschen schuldig geworden sind. Da ist kein Raum für Stolz und Eigenlob, sondern solche Menschen haben ihren Zustand erkannt und verstanden, dass sie Hilfe brauchen. Und sie legen ihre Masken vor Gott ab, vielleicht auch vor anderen Menschen. Klar, voreinander machen wir uns oft was vor, aber es ist gut, einfach auch wirklich echt zu sein. In erster Linie natürlich vor Gott zu sagen, ich brauche dich. Ich erkläre meinen Bankrott vor dir. Ich bin schuldig, ich bin voller Sünde und komm in mein Leben, vielleicht zum ersten Mal oder auch erneut, dass du aufräumst, auch gerade hier bei dieser Silvesterfreizeit, dass ich dieses Jahr am Jahresende wirklich neu auch mit dir anfangen kann, um im neuen Jahr gut neu durchzustarten. So, dass du vielleicht sagst von ganzem Herzen, ja Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld mit deinem Tod am Kreuz bezahlt hast. Vom Lösegeld haben wir gerade schon gehört. Ich bitte dich um Vergebung meiner Sünde und Jesus tut das. Das Zweite, wenn wir weitergehen, Jesus sagt weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir.
Das zweite, lernt von mir. Das ist das, wo ich stehen geblieben bin. Und dann sagt er weiter, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Natürlich interessant, was heißt denn das jetzt? Nehmt auf euch mein Joch. Haben wir eigentlich nicht davon gesprochen oder denken wir, dass Jesus uns Lasten wegnehmen will? Unser Mühsal, unsere schweren Gewichte, die wir auf uns liegen haben. Und nun kommt er und packt uns eher noch was Neues oben auf unsere Schultern. Wie ist das mit dem Joch zu verstehen? Ganz einfach. Es bedeutet lediglich, dass die Annahme der Einladung heißt, sich unter die Herrschaft von Jesus zu stellen. Von nun an ist er der Boss und er hat das Sagen in deinem Leben, wenn du der Einladung folgst. Die Juden benutzten den Begriff Joch als ein Ausdruck, um ein Verhältnis der Unterordnung darzustellen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir da auch ein Bild über das Joch irgendwie, dass ihr mal eine Vorstellung habt. Wir sind ja alle Stadtkinder, da weiß man ja gar nicht mehr, wie das so funktioniert mit so einem Joch. Da seht ihr also so zwei, ja, was sind das, Ochsen oder so, ne? Kühe, ne? Die Ochsen schon, ne? Siehst du, da fängt schon an. Andi, kann ich eine Kuh vom Ochsen unterscheiden? Zählt das mal nicht weiter. Und da eben deutlich zu erkennen, dass sie da so ein hölzernes Joch auf ihrem Nacken da haben. Aber das ist das, was gemeint ist mit diesem Joch. Und die Juden haben das benutzt als einen Ausdruck, um ein Verhältnis, wie gesagt, der Unterordnung darzustellen. Und Jesus sagt mit anderen Worten, ich befreie euch von dem harten Joch eurer Sünde. Aber wenn ihr zu mir kommt, dann gebe ich euch ein anderes, ein neues Joch, als Ausdruck dafür, dass ihr euer Leben meiner Herrschaft unterstellt. Nun gibt es viele Menschen, vielleicht gehörst du auch dazu, die gern diese Ruhe, von der Jesus in Vers 28 spricht, haben möchten. Sie sagen oder du sagst, ja, gerne nehme ich diese Ruhe für mich in Anspruch. Wenn Jesus mir meine Lasten abnimmt, dann finde ich, ist er wirklich ein toller Typ. Dann, ja, dann ehre ich ihn auch irgendwie mal. Aber irgendwie stoppen sie dann doch und verdrängen den Anspruch, den Jesus an ihr Leben stellt, nämlich, dass er auch der Herr sein will. Wenn wir der Einladung folgen, dann müssen wir auch akzeptieren, dass Jesus der Chef, der Boss, der Herr unseres Lebens ist. Deswegen spricht Jesus hier von dem Joch, das er uns auferlegt. Und ein Joch ist per Definition, wir haben es gesehen oder haben es noch, nee, ist schon weg, ein hölzernes Querstück, das über den Hals zweier Tiere geschnallt und an dem Pflug oder Karren befestigt wird, den diese Tiere ziehen sollen. Und dieses hölzerne Querstück, das hilft den beiden Tieren, gemeinsam zu ziehen. Wenn wir zu Jesus kommen und von ihm lernen, dann werden wir mit ihm verbunden und sind mit ihm zusammengespannt unter einem Joch, erklärt Bonhoeffer. Ich fand diesen Gedanken sehr interessant. Ich habe da, muss ich gestehen, auch noch nicht tiefergehend oder ja, schon mal Gedanken gemacht, aber da bin ich jetzt bei der Vorbereitung heute Nachmittag auch besonders gestolpert, dass Bonhoeffer das auch so gebracht hat. Wir sind als Nachfolger Christi zusammen mit Jesus in diesem Joch. Er steht ganz eng mit uns. Er zieht mit uns. Jesus nimmt nicht alles weg unbedingt von uns, was wir ziehen, aber wir müssen es nicht mehr allein ziehen. Jesus zieht unsere Last mit uns. Und er sagt dann ja weiter, dass sein Joch sanft ist, was in diesem Fall wirklich gut passend bedeutet. Sein Joch ist genau für uns nämlich angepasst worden und sitzt gut. Gibt es eine Erklärung, was es mit dem Joch so auf sich hat? Im alten Israel, da wurden Ochsenjoche aus Holz gefertigt, wie schon gesagt. Der Ochse wurde gebracht, er wurde vermessen, seine ganze Muskelmasse, seine Knochen, alles wurde genau eingemessen. Und dann wurde das Joch grob zurechtgeschnitten und der Ochse, der wurde dann wieder hervorgeholt, zurückgebracht, um es anprobieren zu lassen. Also es muss eine richtig gute Prozedur gewesen sein. Keine Ahnung, wie das im Einzelnen funktioniert. Wie gesagt, wir sind ja alle Stadtkinder. Aber wie gesagt, das Joch wurde sorgfältig angepasst, damit es gut passte und dem geduldigen Tier nicht der Hals schmerzte und das Tier also gut mit diesem maßgeschneiderten Joch eine gute Arbeit verrichten konnte. Das Joch, das Jesus uns anbietet, ist auch maßgeschneidert, für uns ganz persönlich. Das bedeutet, dass es für uns keine Last ist, so zu leben, wie Jesus es von uns erwartet. Er möchte nicht, dass wir eine schwere Last mit diesem Joch haben. Er möchte vielmehr mit uns zusammen eng verbunden im Joch leben. Und das ist natürlich ein gigantischer Gedanke, ein Geschenk, mit dem lebendigen Gott so eng verbunden sein zu dürfen. Das Joch war aber auch das Instrument, um das Tier in der Unterordnung zu halten, damit es zum Beispiel ein Feld pflügen und Lasten ziehen konnte. Und diesen Gedanken haben die Juden eben auch auf ihr Leben übertragen. So nahmen die Schüler, die von Lehrern lernten, ein Joch auf sich, nämlich ein Joch der Unterordnung und Unterweisung, in dem sie lernten, was die Lehrer ihnen beibrachten. Jesus spricht hier nun davon, sein Joch auf uns zu nehmen. Er sagt, lernt von mir, ich will euer Lehrer sein, ihr sollt mein Joch tragen. Es ist nicht möglich, Jesus als Retter anzunehmen und ihn gleichzeitig als Herrn abzulehnen. Das passt nicht, entweder ganz oder gar nicht. Aber wie ist es denn, unter dem Joch Jesu zu sein? Seine Last ist leicht, sagt er ja selber. Und dieses Joch ist so völlig anders, oder diese Last, als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, die beherrschen und unterdrücken wollten. Jesus lädt uns keine Lasten auf, die wir nicht zu tragen imstande sind. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn du also sein Joch auf dich nimmst, ihm im Gehorsam folgst, dann wirst du feststellen, dass seine Last wirklich leicht ist. Das Joch des Gesetzes, das Joch der menschlichen Leistung, das Joch der Sünde, das ist ein großes, sperriges, schweres Joch, das auf unseren Schultern drückt und uns gebeugt gehen lässt und auch Wunden verursacht, Schmerzen verursacht. Es führt in die Angst, in die Verzweiflung und Frustration. Und viele von uns haben solch einen Zustand, weil sie eben unter dem Joch der Sünde sind. Bestimmte Bindungen, die sie haben, die sie kaputt machen wollen. Jesus hingegen bietet dir ein anderes Joch an, das sanft und leicht ist, und er gibt dir sogar die Kraft, es zu tragen. So kommen wir schon zum dritten und letzten Punkt. Wir alle werden Ruhe finden. Wir werden Ruhe finden. Nicht eventuell oder vielleicht. Ich hoffe, ihr sagt alle Amen dazu. Das war gut. Amen. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade, dass uns dieses Thema auf dieser Freizeit ja beschäftigt, aber auch wir wissen dürfen, wir kommen zu Jesus und wir dürfen das erleben. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladen, hat er gesagt, und ich werde euch Ruhe geben. Da hat er es zum ersten Mal in dem Abschnitt gesagt, aber er sagt es ja zweimal. Nächsten Vers, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und ich sage euch, echte Ruhe ist etwas unermesslich Wertvolles. Ich habe heute das auch nochmal ganz leibhaftig erleben dürfen an mir selber. Ich habe dummerweise mal wieder vergessen, meine Medikamente so richtig einzuschätzen und habe vor der Abfahrt festgestellt, dass ein bestimmtes Mittel, was ich unbedingt brauche, ein Blutdruckmittel, um es genau zu sagen, dass das alle war. Mist. Ich habe schon geahnt, was da kommt. Ich bin irgendwie so ein Sensibelchen, ich merke das ziemlich recht schnell. Keine Ahnung, ob das mehr Einbildung ist, auf jeden Fall merke ich das. Und da dachte ich ja, wie komme ich jetzt daran? Meine Ärztin war nämlich zudem noch in Betriebsferien, die war nicht zu erreichen. Ja, jetzt war ich hier und merkte, ich werde immer zappeliger. Dann sind wir nach Plön reingefahren, das war interessant. Ich merkte, die Unruhe in mir wird immer größer. Und plötzlich hat Gott alle Türen aufgemacht. 10 Minuten bevor die Apotheke geschlossen hatte, bekam ich da noch das Medikament. Das heißt, zuvor hat die Apothekerin zu mir gesagt, ey, da genau gegenüber ist ein Arzt, gehen Sie mal schnell da oben hoch, vielleicht wird da ja noch was. Um es kurz zu machen, hat alles geklappt. Ich schmiss mir die Tablette rein, aber Dr. Niklas hat schon gesagt, ob das jetzt so, wie habe ich dir gesagt, in 10 Minuten hatte ich den Eindruck, es wirkt schon, meint er vielleicht nach einer halben Stunde, vielleicht war es dann doch mehr Placebo, aber Ich fand es interessant, okay, ich merkte förmlich, wie Ruhe auch in mir sich wieder ausbreitete. Wie auch immer das gekommen ist, ob nun durch die Tablette schon oder durch das, was in meinem Kopf sich abgespielt hat. Wie gesagt, echte Ruhe ist etwas Unermessliches, Wertvolles. Wir Menschen brauchen Ruhe. Das hat Gott in der Schöpfung deutlich gemacht und auch in seinen Geboten verankert, dass nämlich der 7. Tag der Woche ein Tag der Ruhe sein soll. Mehr sage ich nicht dazu. Da hat sich Nathanael darauf vorbereitet. Der wird uns ein bisschen mehr dazu sagen, wie das alles zu verstehen ist. Viele von uns schlafen gern. Meine Frau zum Beispiel, ne, du sagst immer, ah, ich liebe es, ins Bettchen zu gehen. Weißt du, was ich manchmal sage? Oh, ist ja langweilig. Man muss doch die Zeit irgendwie ausnutzen und noch dies und jenes machen. Aber ich weiß von vielen anderen auch, die lieben es, einfach da zur Ruhe zu kommen und so. Und ich bin manchmal dann, ja, dann kommt dann vielleicht doch so Workaholic oder sowas. Aber ich habe ja gestern in erster Linie zu mir selber gepredigt, nicht nur zu euch. Ihr wisst selber, was ihr braucht. Aber der Mensch braucht Ruhe. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass wir, ja, dass wir Geschöpfe sind. Wir haben unsere Begrenzung. Wenn Jesus sagt, ich will euch Ruhe geben, ist aber letztlich nicht die körperliche Ruhe gemeint, sondern, wie auch schon angeführt, die Ruhe, Frieden für unsere Seele in unserem Inneren. Unser Leben in Opposition zu Gott raubt uns unsere Ruhe. Das gilt natürlich besonders für Nichtchristen, die ihr Ding machen, aber auch für solche, die Jesus nachfolgen, aber sich dann auch auf Abwegen begeben oder in Sünde leben, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn plötzlich Unruhe da ist, wenn da kein Frieden mit Gott ist. Ich habe hier mal so ein paar Beispiele aus der Schrift. Da ist zum Beispiel der Adam ganz am Anfang der Bibel, lesen wir ja von Adam und Eva. Und der hatte keine Ruhe. Warum? Nachdem er von dem Baum gegessen hatte, von dem Gott gesagt hatte, er sollte es nicht tun, da war es nämlich vorbei mit seiner Ruhe. Vorher war alles Harmonie, Garten Eden, paradiesische Zustände. Aber jetzt war die Rebellion da und die Sünde hat sich hineingefressen in sein Leben und überhaupt. Wir haben ja alle noch was davon heute, diese Erbsünde, die uns betrifft. Und als Gott dann damals in den Garten Eden kam und Gemeinschaft mit Adam und Eva haben wollte, was hat Adam gemacht? Hey, super! Gott, mein Schöpfer, schön, dass du wieder da bist. Lass uns wirklich diesen Abend wieder genießen zusammen. Nein, Adam hat sich hinter einem Baum versteckt. Warum? Weil er keine Ruhe mehr hatte. Da war Unfriede, da war sogar Angst. Oder nehmen wir eine andere Persönlichkeit aus der Schrift. Jona ist auch eine interessante Figur. Mal gucken, vielleicht werden wir den bei einer der nächsten Freizeiten mal komplett mal wieder durchgehen. Das ist eine interessante Geschichte. Der war auch nicht mit Gott so im Reinen. Er hatte ja einen Auftrag erhalten als ein Missionar und Evangelist in diese riesen Weltmetropole Ninive zu gehen, um den Menschen dort Buße zu predigen. War ein gewaltiger Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Aber Jona hatte keinen Bock drauf. Er hatte seinen eigenen Kopf und er ist in ein Schiff gestiegen in die Gegenrichtung nach Spanien, in die Sonne, am Strand, keine Ahnung, was er da genau vorhatte. Und auf seiner Flucht, wir kennen, denke ich, größtenteils die Geschichte, er hat keine Ruhe gefunden. Was war passiert nachher? Man hat ihn dann sogar ins Wasser geschmissen und ein großer Fisch kam, hat ihn verschluckt und Gott hatte seinen Weg mit dem Jona. Gruselige Geschichte. Ich möchte nicht wissen, wie der gestunken hat, als der irgendwann von dem Fisch wieder ausgereiert worden ist und er dann da nach Ninive reingetorkelt ist. Nee, vermutlich hat er sich vorher geduscht. Gut, Gott hatte so seine Geschichte mit dem Jona und Jona hatte so seine Probleme mit Gott. Das geht ja dann auch so weiter. Aber dazu könnt ihr selber ein bisschen da in der Geschichte von Jona rumblättern. Aber wir stellen fest, er hatte so seine Probleme mit Gott und war nicht im Frieden mit Gott. Oder eine ganz bekannte Geschichte auch, Jesus selber hat sie erzählt von zwei Brüdern oder auch Söhnen aus der Sicht des Vaters. Der eine von diesen beiden lässt sich sein Erbe von seinem Vater im Voraus auszahlen. Er hat sein Zuhause verlassen und hat sein Leben gelebt und alles verprasst, was er von seinem Vater so als Erbe bekommen hatte, bis er am Worst Case, am Nullpunkt seines Lebens landete. Die Bibel oder Jesus erzählt uns ja die Geschichte, dass dieser Sohn, der verlorene Sohn, sprichwörtlich am Schweinetrog endet. Für einen jüdischen Menschen kann es nicht schlimmer sein, als so bei den Schweinen zu enden. Schlimmer geht's nicht. Dieser verlorene Sohn findet keine Ruhe auf seiner Flucht. Nichts geht mal. Aber endlich denkt er daran, wie gut es doch den Knechten seines Vaters geht, und er schlägt sich an seine Brust und kehrt um und kommt nach Hause. Und dort erwartet ihn schon sein Vater mit offenen Armen und läuft ihm entgegen. Und er bittet seinen Vater um Verzeihung und kommt dann zur Ruhe. Vielleicht ist es auch bei dir angesagt heute Abend, dass du so ein verlorener Sohn oder verlorene Tochter bist und es wirklich an der Zeit ist, umzukehren. Weiß ganz genau, was bei dir schief läuft, wo du auch dein Ding machst. Aber Gott ruft, vielleicht auch gerade jetzt, und zieht dich in seiner Liebe. Kehr um, komm zu Jesus und bitte um Verzeihung, und du wirst Ruhe finden. Die Einladung des Schöpfers an seine Geschöpfe ist: Kommt eurer Bestimmung nach, zu der ihr geschaffen wurdet. Kommt zu mir, sagt Jesus, dann werdet ihr Ruhe finden. Die Einladung, die Jesus hier ausspricht, ist so großartig, weil Jesus die Ruhe und Rastlosigkeit unseres Herzens kennt und beseitigt. Er weiß um unser Problem und er sagt: Komm, komm zu mir, ich gebe dir Ruhe. Und diese Ruhe, die finden wir auch nur bei Jesus. Er sagt ja nicht: Kommt zu meinen Jüngern, die werden dafür sorgen, dass ihr Ruhe findet. Er sagt auch nicht: Kommt und trinkt diesen Wundertrank oder nehmt diese Pillen und dann werdet ihr Ruhe haben. Er fordert uns auch nicht auf, irgendwelche spirituellen Übungen zu machen oder in die Natur rauszugehen, weil er ja, wie manche Menschen meinen, überall zu finden sei. Also kann ich auch einen Baum umarmen und werde dann dadurch Ruhe finden. Es gibt ja da alles Mögliche. Nein, wir sollen zu Jesus kommen, den Sohn Gottes. Wir sollen bei ihm unsere Lasten abladen, denn er ist der Einzige, der die Sündenlast uns wirklich wegnehmen kann. Und weil nur er die Last, mit der die Sünde auf unserem Leben ruht, wegnehmen kann, kommen wir auch zu ihm. Die Ruhe von Jesus ist ein gewaltiges Geschenk. Wenn du also Ruhe haben möchtest, dann darfst du wissen, es ist ein besonderes Geschenk der Gnade Gottes an dich. Jesus sagt: Ich werde euch Ruhe geben. Und die Ruhe von Jesus ist eine Ruhe, die wir nicht verdienen können. Sie ist keine Belohnung für eine Leistung von uns. Die Ruhe Gottes kannst du weder kaufen noch dir verdienen. Sie ist, wie gesagt, ein großes Geschenk der Gnade Gottes. Das Problem der Menschen damals im alten Israel war, dass sie von den Geistlichen ihrer Zeit viele Menschengebote und Satzungen auferlegten bekamen, unter deren Last sie zerbrachen, wie vorhin schon angeführt. Für sie gab es die Gunst Gottes nur, wenn sie eine Leistung erbracht hatten. Aber Jesus kommt hier mit einer anderen Botschaft, einer total anderen Botschaft. Er sagt: Ich gebe, ich schenke euch Ruhe. Alles, was ihr tun müsst, ist, zu mir zu kommen. Was heißt das? Ihr braucht nur an mich zu glauben, mir zu vertrauen. Und das führt auch gleich zur zweiten Ruhe, von der Jesus hier spricht. Die erste Ruhe, das meint, dass unsere Sündenlast von uns genommen wird und wir in eine Beziehung zu Gott treten, dass wir wirklich Frieden und Ruhe in unserem Herzen mit Gott haben dürfen. Aber die zweite Ruhe ist die Ruhe, die sich im Leben eines Christen immer wieder neu einstellt. Es ist der Schatz, den du tagtäglich in dir entdecken darfst. Es ist die Ruhe, die entsteht, wenn wir von ihm lernen, sanftmütig und demütig zu sein. Einfach in der Gesinnung von Christus zu leben. Wenn wir Jesus dienen und uns unter sein Joch begeben, dann finden wir nur Ruhe, wenn wir sanftmütig sind wie er. Wenn wir ohne Sanftmut, ohne Demut in den Tag hineingehen, dann wird uns das Joch sehr bald Probleme bereiten. Dann haut's nicht hin. Wenn ich nicht sanftmütig und demütig meiner Arbeit unter dem leichten Joch von Jesus nachgehe, dann werde ich stolz und ich verteidige mich ständig, weil ich nicht wertgeschätzt werde, wie ich meine, es zu verdienen. Aber ein sanfter Geist, so wie Jesus es war, der macht weiter, auch wenn andere ihn angreifen und beleidigen. Er wirkt, um anderen Gutes zu tun. Er verleugnet sich selbst und erwartet nicht, gut behandelt zu werden. Er ist bereit zu vergeben. Ja, Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Er wurde verachtet und dennoch fand man kein Wort des Fluches oder der Bitterkeit in seinem Mund. Und so sind wir eingeladen, auf unser großes Vorbild, auf den Herrn aller Herren zu schauen, auf Jesus. Und er will uns die Ruhe geben, die wir so nötig für unsere geplagten Seelen brauchen. Komm, komm heute Abend konkret zu Jesus und bring ihm das, was dich belastet, bring ihm das, was dich von ihm trennt. Und er wird dich freimachen, sodass du wieder durchatmen kommst und dass du zu wahrer Ruhe findest. Und das wird dein Herz mit Frieden und Freude erfüllen und dir auch Kraft geben für das, was vor dir steht, für das neue Jahr. Ich möchte uns Mut machen, dass wir heute Abend auch konkret werden. Wir werden jetzt auch wieder eine Zeit des Lobpreises haben, aber dass wir da auch gerne, vielleicht machen wir es so, dass wir uns als Jugendteam, als Freizeitleitung hinten bereithalten und gerne auch für euch da sein wollen, mit euch zu beten, euch zu segnen. Manche Last, die ihr vielleicht mit euch rumschleppt, gemeinsam an das Kreuz bringen und einfach Gott um Frieden und Ruhe für eure geplagte Seele zu bitten. Was immer euch auch so quält, was euch beschäftigt. Wir wollen wirklich das erleben, was wir als Freizeitmotto ausgeschrieben haben, Seela bei Jesus zur Ruhe finden. Und da lade ich uns ein, heute auch da wirklich Nägel mit Köpfen zu machen, gerade auch diese Freizeit auszunutzen, um da ganz nah zu Jesus zu kommen, um auch unsere Beziehung, unser Verhältnis zu ihm zu klären und ganz neu in diese Ruhe, die so einzigartig ist, einzutauchen. Und dafür haben wir gleich Gelegenheit. Eli, wo ist er? Da ist er. Komm, ich gebe ab an dich. Das heißt, ich bete auch nochmal. Herr, ich möchte dich von Herzen bitten, dass du auch jetzt weiter unter uns wirkst. Herr, du weißt um jeden Einzelnen von uns, was wir mit uns herumschleppen, wo auch in unserem Herzen vielleicht viel Unruhe, viel Unfriede ist, dass wir von Sünde eingeholt worden sind, dass da andere Dinge sind, die uns wirklich belasten, dass wir uns mit so vielen anderen Dingen beschäftigt haben, nur nicht mit dir. Herr, ich bitte dich, dass du Gnade schenkst heute Abend, dass du Vergebung gibst und dass du Menschen frei machst, die mühselig sind, die beladen sind, dass sie ihre Lasten bei dir am Kreuz abladen können. Und dass sie frei werden und neu durchatmen, in eine ganz neue Lebensqualität hineinkommen. Herr, ich bitte dich, dass du Wunder schenkst, dass du in einer machtvollen Weise durch deinen Heiligen Geist unter uns wirkst. Wir vertrauen dir, wir wissen, dass du hier bist und dass du uns begegnen möchtest, weil du möchtest uns Ruhe schenken. Danke dafür. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!